At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ende mit Schrecken, eurem super-duper Lieblingspodcast rund um Creepypasta und urbane Legenden.
Hoffentlich.
Denke ich doch.
Ein hoffentlich Lieblingspodcast.
Bestimmt. Ich glaube
Gibt
fest an euch.
Anderen.
Ja. Wie ihr schon hört, habe ich den guten André auch mal wieder aus dem Schrank gelassen.
Ja, ich durfte mich immer entfernen. Ich liege ja sonst immer neben der Frau im Schrank, die sich hier versteckt.
Genau.
Aber heute durfte ich mal wieder raus zum Podcast.
Genau. Ja. Wir haben uns diesmal schneller zurückgemeldet als bei unserer letzten etwas längeren Pause und haben ein wunderschönes Thema rausgesucht. Und zwar spielt es heute, die heutige Creepypasta, die wir rausgesucht haben, spielt im Krankenhaus. Ein Ort, der, wie ich finde, ja, immer eine ziemlich gute, ich sag mal, Gegend ist für gruselige Geschichten.
Ja, ist ja für viele schon von vornherein ein eher unangenehmer Ort oder ein Ort, wo man halt nicht gern auffällt.
Ja, das kann ich bestätigen. Und ich arbeite dort, also nebenjobmäßig. Ja.
Ja, also jetzt mal egal, ob als Arbeitnehmer oder auch als eben Patient.
Oder als Angehöriger, das höre ich auch
genau,
so oft.
Oder als jemand, der sich einfach verlaufen dann haben Weg fragt, Krankenhäuser sind ja nicht also die kommt nicht von ungefähr, dass sie in vielen Filmen und Serien natürlich immer fleißig als ja schauriger Ort herhalten müssen.
Genau. Deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass es natürlich auch an so einem Ort eine gruselige, also wie ich finde, sehr gruselige Creepypasta gibt. Ein kleiner Funfact am Rande, bevor es diesen Podcast gab und ich in André so diese Idee entwickelt hat, war das Tatsache die Creepypasta, um die es heute geht, diejenige, die wir eigentlich als erstes behandeln wollten. Weil das war so die erste, über die wir ein paar Infos rausgesucht hatten und einfach festgestellt haben, Mensch, über solche eigentlich fiktiven Geschichten gibt es ja eigentlich ziemlich viel Background-Wissen, was man so gar nicht, also womit man so eigentlich gar nicht rechnet. Und das ist bei dieser, wie wir festgestellt haben, besonders interessant.
Ja, absolut.
Genau. Aber um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, wird euch der liebe André jetzt mal diese Creepypasta vorlesen. Und diesmal, da sie relativ kurz und knackig ist, werden wir sie wirklich einmal komplett vortragen. Und lehnt euch zurück, macht das Licht ein bisschen aus.
Ein bisschen.
Genau, sprüht ein bisschen Desinfektionsmittel, falls es ab im Raum rum, damit ihr ein bisschen Krankenhausfeeling bekommt.
Und dann. Mach das bitte nicht, das wird bestimmt ein Trauma auslösen.
Ja, und dann jetzt ganz viel Spaß mit der Creepypasta.
Im Juni 1972 erschien eine Frau im Cedars-Sinai-Krankenhaus, die nichts außer einem weißen, mit Blut befleckten Kleid trug. Das allein war nichts Außergewöhnliches, jedoch gab es zwei Dinge, welche die anderen Anwesenden vor Angst erstarren ließen. Zum einen war sie nicht wirklich menschlich, sie sahen etwa wie eine Schaufensterpuppe aus, hatte jedoch den Gang eines normalen menschlichen Wesens. Ihr Gesicht war makellos, die Augenbrauen entfernt. In ihrem Kiefer hatte sich ein kleines Kätzchen verfangen, welches sie offenbar fressen wollte. Ihre Zähne konnte man nicht erkennen, da das Blut des Kätzchens herausströmte. Es lief über ihr Kleid und tropfte auf den Boden. Dann zog sie dieses Kätzchen aus ihrem Mund, warf es zur Seite und kollabierte anschließend. Die Anwesenden verfielen in Panik und wurden in einen anderen Wartebereich gebracht. Von dem Moment an, als sie daraufhin in ein Zimmer gebracht und für die Behandlung gesäubert wurde, war sie komplett ruhig, emotionslos und bewegte sich nicht. Die Ärzte dachten, es sei das Beste, sie weiter ruhig zu halten, bis auch die Polizei ankommen würde. Sie protestierte nicht. Man bekam keinerlei Antworten von ihr und die Pfleger fühlten sich zu unwohl, um ihr länger als ein paar Sekunden in die Augen zu sehen. Sie blieb weiterhin regungslos, doch als sie versuchten, ihr ein Beruhigungsmittel zu geben, wehrte sie sich mit extremer Stärke. Zwei Pfleger mussten sie festhalten, als sie ihren Körper plötzlich vom Bett erhob, während sie denselben leeren Gesichtsausdruck beibehielt. Sie drehte ihren Kopf zum männlichen Arzt, blickte ihn mit ihren emotionslosen Augen an und tat etwas Ungewöhnliches. Sie lächelte. Während sie das tat, schrie eine Pflegerin auf und ließ sie erschrocken los. Im Mund der Frau gab es keine menschlichen Zähne, nur lange, scharfe Stacheln. Zu lang für ihren Mund, um ihn ganz zu schließen, ohne Wunden zu hinterlassen. Der Arzt starrte sie an und fragte erschrocken, »Was zur Hölle bist du?« Sie lehnte ihren Kopf zur Seite, knackte mit dem Nacken und musterte ihn, während sie immer noch lächelte. Lange war es still und der Sicherheitsdienst wurde derweil alarmiert. Dann huschte die Frau auf ihn zu und bohrte ihre seltsam geformten Zähne in seinen Hals. Sie riss ihm den Ahrensapfel heraus und ließ den Arzt nach hinten auf den Boden fallen. Er schnappte nach Luft, während sich Blut in seiner Lunge sammelte. Sie stand auf und lehnte sich über ihn. Ihr Gesicht kam ihm gefährlich nahe, während er dem Tod entgegensah. Die Frau lehnte sich weiter vor und flüsterte in sein Ohr.
Ich bin Gott.
Die Augen des Arztes erfüllten sich mit schierer Panik, während er beobachtete, wie sie seelenruhig auf die eintreffenden Wachleute zuging. Das Letzte, was er sah, war, wie sie einen nach dem anderen auffraß. Eine Ärztin, die den Zwischenfall überlebte, nannte die Frau die Emotionslose. Sie verschwand in dieser Nacht und wurde nie wieder gesehen.
Sodala, das war also die Geschichte.
Sodala, auch ein schöner Einstieg. So eine schreckliche
alle Menschen sind tot. Sodala,
ja, alle sind tot. Super schreckliche Geschichte. So, Sodala, jetzt alle tot, jetzt machen wir weiter.
Genau. Ja, das war also die Geschichte hinter der Emotionslosen.
Ja, oder die Expressionless, wie sie im Original heißt.
Genau, genau. Hm. Ja, wie ich finde, eine wirklich coole Creepypasta. Eine ziemlich gruselige, wie ich auch finde. Das Einzige, wo ich und André wirklich stutzig geworden sind, ist dieser kleine Teil mit der Katze.
Ja.
Also mit dem Kätzchen. Aber sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Alles gut. Nein, ich wollte sagen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen gibt es diesen Teil Tatsache. Wir wundern uns, wie weit man seinen Kiefer ausklappen kann, um sich eine kleine Babykatze.
Ja, das, damit da ja nachher beschrieben wird, wie ihr Mund aussieht, ist er wahrscheinlich auch nicht so anatomisch menschlich korrekt eben.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Nee, aber ja, ich wollte nur sagen, eben, ja, das war so damals, als ich zum ersten Mal gelesen habe, habe ich zuerst die Deutsche gelesen damals. Und ich musste wirklich so dreimal über den Satz drüber gehen, weil ich jedes Mal dachte, ich habe mich verlesen.
Ja.
Und dann dachte ich so, hä, Kätzchen? So, ich dachte so, hä, wie verstehe ich nicht? Weil ich habe mir dann so eben einen anatomisch korrekten menschlichen Mund vorgestellt. Also Kätzchen, also klar.
Wobei, Baby, wenn du dir hier, wie hieß der Komiker? Martin?
Martin Schneider.
Ja, genau. Ja, der, da wird auch eine Kätzchen.
Da passen drei Kätzchen rein. Wir wollen nicht sagen, dass Martin Schneider Katzen kaut. Also wer weiß, aber ihr wisst schon. Jedenfalls, ich muss mir das so vorstellen eben. Und ja, okay, Kitten können schon sehr klein sein, aber ich dachte mir so, hä, wie soll das funktionieren? Ja, also es ist ein bisschen seltsam irgendwie geschrieben, aber ja, man weiß ja, was irgendwie gemeint sein sollen. Wie gesagt, und da diese Emotionslose einen nicht so anatomisch korrekt menschlichen Mund zu haben scheint, zumindest was ihre Zähne angeht, vermute ich mal, dass sie vielleicht so ein Anaconda-Gebiss hat, das einfach so aushängen kann oder so. Ja, aber es wird schon irgendwie gegangen sein mit dem Kätzchen.
Denke ich doch. Ja.
Schmackofatz.
Um mal ein bisschen Hintergrund zu dieser Creepypasta aufzugreifen, ähnlich wie beim Slenderman, entstand diese Creepypasta aus einem Bild heraus. Man muss noch dazu sagen, anders als beim Slenderman, wo es ja ein Photoshop-des Bild war, gibt es das Bild hinter der Expressionless Tatsache wirklich. Vielleicht habt, also wenn ihr die Creepypasta kennt, dann kennt ihr auf jeden Fall auch das Foto, was ich meine, denn das ist so das, was immer mit dieser Creepypasta assoziiert wird.
Ihr seht es auch auf unserem Cover.
Genau. Aber um es kurz zu beschreiben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es handelt sich um ein recht altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sieht man zwei Krankenpflegerinnen, die dem Foto den Rücken, also sozusagen den Fotografen den Rücken zugedreht haben und eine Dame behandeln oder betüteln, die ein Gesicht wie eine Schaufensterpuppe hat. Also es ist einfach ein Schaufensterpuppengesicht. Was einfach, wo ich zeigen soll, wie diese Expressionless, wobei es wohl verdeutlichen soll, wie gruselig diese Frau ausgesehen haben soll. Tatsache stammt dieses Foto aber von dem Fotografen und Regisseur Anthony Armstrong Jones. Und es nennt sich, also das Foto heißt Student Nurses with Wexford Patient. Und es ist Tatsache aus einem Buch, welches 1972 erschienen ist und sich Assignments nennt. Ja, diese Puppe, die diese Damen da betreuen, erinnert an eine, ja, Puppe namens Rescue Annie. Falls ihr die nicht kennt, vielleicht erinnert ihr euch, falls ihr den Führerschein gemacht habt, musste man ja so einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und da gibt es ja diese wunderschön realistisch aussehenden Püppchen, an denen man dann immer schön reanimieren, also schön pumpen und beatmen.
Püppchen, jetzt habe ich so eine Babyborn im Kopf, wo du draufhängst. Und
nein, also es ist halt so eine erwachsene, ja, menschliche Puppe. Ja. Genau, die meistens ja nur bis zum Kopf und Oberkörper, die es gibt. Die nennt sich, wusste ich Tatsache selbst nicht, Rescue Annie. Genau. Die Gute wurde 1958 von den Herren Peter Safar und Asmund Liedl erfunden und ist seit 1960 in zahlreichen Reanimationskursen zu finden und wird wohl bis heute auch noch eingesetzt. Kleiner Fun Fact, das Gesicht von dieser Dame, also von der Rescue Annie, wird als das meistgeküsste Gesicht der Welt bezeichnet. Mittlerweile beatmet man zwar eigentlich nicht mehr Mund zu Mund, zumindest nicht, wenn man professionelles Equipment hat, aber,
naja, aber
egal.
Aber zum Gesicht gehört auch die Nase. Also ist es das meistgeküsste Gesicht.
Das stimmt, ja. das etwas Gruselige hinter dieser Rescue Annie ist eigentlich, dass es ja eine wahre und ziemlich gruselige Geschichte hinter dem Gesicht von dieser Puppe gibt. Und zwar gibt es dieses Gesicht wirklich. Es ist um 1800 wurde eine in Frankreich eine junge Frau aus dem Seinfluss in Paris gefischt. Und sozusagen, es wurde von dieser Dame eine Totenmaske angefertigt. Und diese Totenmaske ist das Gesicht von der Rescue Annie. Man muss dazu sagen, dass der Körper, um mal wieder auf diesen Leichenfund zurückzugehen, keine Zeichen von Gewalteinwirkung damals zeigte, weswegen ein Suizid vermutet wurde. Es gibt dann rund um diese, nennen wir sie mal, wie nennt man das? Jane Doe nennt man ja die Leichen.
Jane Doe,
so ohne
nicht identifizierte Leichen.
Genau. Gibt es eine, auch, man kann schon sagen, eine urbane Legende, dass der Pathologe so von der Schönheit dieses toten Mädchens angetan war, da sie wohl ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht trug, dass er eine Totenmaske aus Wachs von ihrem Gesicht anfertigte.
Das ist schon
ein bisschen creepy, ja. Außerdem hielt er es wohl für unmöglich, dass eine, ja, Wasserleiche, sag ich mal, ein so wunderschönes, makelloses Gesicht hat. Es gibt Tatsache ein Foto von dieser Toten. Und es sieht wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr mal Fotos von Wasserleichen gesehen habt, aber die sehen meistens wirklich nicht so schön aus. Und dieses Gesicht ist wirklich sehr makellos und wirklich schön, wenn man das so nennen kann.
Ja, also für den Zustand des Körpers an sich, also des Leichnams an sich, ist das immer noch sehr erhalten gewesen.
Genau.
Also wir verlinken das Bild auch unten in den Shownotes dann mit Warnhinweis natürlich, dass es Erwachsenen-Content handelt. Also bitte nur draufklicken, wenn ihr wirklich eine Leiche sehen möchtet.
Genau, es gibt noch eine andere Geschichte, wie diese Maske entstanden ist. Und zwar gab es in Deutschland einen Maskenhersteller, der wohl zum Üben das Gesicht seiner Tochter verwendet hat. Aber natürlich, der Gruseligkeit halber, ist natürlich die Geschichte mit dem Pathologen, der das Gesicht der Toten so schön fand, natürlich ein bisschen mystischer, sag ich mal. Es entstanden dann Tatsache sehr viele Kopien von dieser Maske, woher sie auch immer kam. Und angeblich haben Frauen damals auch in Deutschland und Paris dieses Gesicht als Schönheitsideal gesehen, weil es so makellos und toll war. Und ja.
Die moderne Barbie
quasi. Sozusagen die moderne tote Barbie.
Nicht die moderne Barbie, die alte Barbie.
Ja.
Die historische Barbie.
Genau, das Lächeln der Toten, beziehungsweise das Lächeln, was die Maske zeigte, wurde auch häufig mit dem geheimnisvollen Lächeln der Mona Lisa verglichen. Und es wurde oft spekuliert, wie diese unbekannte Frau wohl gelebt hat, warum sie gestorben ist. Und ja, einfach ein großes Geheimnis, was noch nicht gelöst wurde. Es gab Tatsache auch viele Autoren, die über sie schrieben, meistens so europäische. Und es gab sogar ein Ballettstück und ein Film über die Dame. Meistens nicht jetzt eins zu eins die Geschichte nacherzählt, aber meistens Geschichten.
Wie ist der Film?
Ich habe keine Ahnung.
Schlecht recherchiert. Also.
Ja, es war auf jeden Fall ein französischer Film.
Das finden wir noch raus. Das,
es wurde wirklich nur ganz klein am Rand erwähnt, dass es da wohl um eine Dame geht, die dann wahrscheinlich auch dieses sich im Fluss ertränkt. Es geht wohl einfach so um dieses Leben von ihr. Ja, aber.
Das Leben von ihr.
Das Leben.
Sie sich im Fluss ertränkt. Ende.
Sehr Nein, aber Nein, genau.
Wir suchen das nochmal raus und verlinken es. Das war jetzt aber jetzt nichts.
Wir wollten das eigentlich nur kurz anschneiden.
Genau, es ging jetzt nicht, genau, es sollte jetzt nicht abschweifen, daher jetzt.
Genau.
Keine ausführliche Abhandlung dazu.
Genau, aber ich finde einfach diesen Zustand, dass man eine Tote als Abbild, also man muss sich ja, um wieder zurückzukommen, falls ihr das, wie ich gerade, so ein bisschen vergessen hat wieder. Dieses Gesicht ist, also das Gesicht der unbekannten Toten ist das Gesicht von den Rescue Annie-Puppen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Autor halt dieses Foto gefunden hat, wahrscheinlich über diesen Background zu diesen Gesichtern Bescheid wusste und dann einfach sich daraus diese Geschichte vielleicht ein bisschen gesponnen hat. Halt, es passt ja, so eine Unbekannte, die nicht identifiziert wurde, das passt ja auch ein bisschen zu der Creepypasta.
Das passt zur Vorlage, ja.
Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich daraus vielleicht so ein bisschen diese Story zusammengebastelt hat. Es würde sich ja anbieten. Und ich wusste auch nicht, dass dieses Foto, also dass das auf einfach in einem medizinischen Buch anscheinend zu finden war.
Nee, das, glaube ich, wusste so gut wie niemand vorher.
Ja, ich glaube, jetzt würde jeder einen Todesschock bekommen, wenn man irgendein Buch aufschlägt und plötzlich ist da dieses Bild drin. Aber ja, weil man es vermutlich jetzt doch mehr mit so einer Creepypasta verbindet. Und ich finde das Foto übrigens unfassbar unheimlich. Also, genau.
Genau. Dann kommen wir mal weg von der Jane Doe und hin zum Verfasser und zur eigentlichen Geschichte dieser Creepypasta noch ein bisschen weiter. Und zwar ist es so, dass die Creepypasta an sich, wie immer üblich, ihren Ursprung findet in den Weiten des Internets. Und sie wurde veröffentlicht am 7. Mai 2012. Ist noch gar nicht so alt, also.
Nee.
Im englischsprachigen Creepypasta-Wiki, also diesmal nicht auf Reddit, glaube ich, wurde sie dann auch bestimmt parallel gepostet.
Ein bisschen später.
Aber zuerst aufgetaucht ist sie im Creepypasta-Wiki, also das haben wir auch schon mal erwähnt hier und auch verlinkt fleißig in den alten anderen Folgen. Das ist halt ein normales Wikipedia, nur rein über Creepypastas, und da findet man auch so ziemlich alle, die irgendwie bekannt sind und noch darüber hinaus. Und zwar vom User Ivisir, der mittlerweile nicht mehr so heißt im Netz, sondern er nennt sich mittlerweile TJ Lee oder TJ Lea. Am 7. Mai 2012 veröffentlichte er diese Creepypasta, The Expressionless. Und da wir jetzt hier sitzen, ist der bekannt, sie ist sehr bekannt geworden und war ein viraler Hit, ähnlich wie beim Slenderman.
Nicht so bekannt,
nicht so groß, also sie ist immer noch einer der weniger bekannteren, also gerade im Vergleich zum Slenderman, aber
Es gibt ja auf diesen Creepypasta-Seiten oft so diese, wenn du so Neuling bist, gibt es oft immer so diese Seite mit den besten Creepypasta, ja. Und da ist sie meistens auch mit
da
drauf.
Da ist sie immer drin, sie wird also quasi in den Kreisen sehr geschätzt, hat aber nicht diesen viralen Superhype ausgelöst, wie der Slenderman jetzt.
Ja.
Aber man kennt sie und der gute TJ Lee oder Lia, sein realer Name ist nicht bekannt, den findet man nicht. Wir haben alles abgesucht.
Ja.
Wir haben in London angerufen, durchgefragt. Nee, das nicht, aber wir haben wirklich überall gesucht. Man findet keinen realen Namen von ihm, scheint er nicht zu wollen. Der, wie gesagt, dieser TJ ist sein Künstlername, den er quasi angenommen hatte, denn der gute ist mittlerweile ein Autor, dazu kommen wir gleich noch. Laut den aktuellen Infos, die man über ihn findet, lebt er in London. Steht zumindest bei ihm auf Twitter, in seinem Creepypasta-Wiki-Account, sein Alter, steht noch Manchester, aber da der vermutlich nicht mehr gepflegt wird, schätze ich mal, ist vermutlich eine alte Info.
Wenn man da, es gibt es auf dieser Creepypasta-Wiki-Seite, wenn ich dich kurz unterbrechen natürlich, darf, halt natürlich hat er da eigentlich sein Twitter und sein Facebook und alles verlinkt, aber die ganzen Accounts stimmen alle nicht mehr, die in diesem Creepypasta-Wiki verlinkt sind. Man musste erst seinen Künstlernamen mal über Google suchen und dann kam man auf seine aktuelle Seite.
Neuen, ja. Also hat er vermutlich mal seine ganze Identität einfach gewechselt und ist davon auszugehen, dass diese Infos da nicht mehr aktuell sind. Daher halten wir uns da mal an Twitter und Co., wo er auch noch recht aktiv ist. Er wurde, wie gesagt, durch diese Pasta relativ bekannt und veröffentlichte auch noch 4 weitere Creepypastas in dem Wiki, die allerdings jetzt nicht so den großen Anklang gemacht haben. Also waren es quasi sein Meisterstück war sein erstes. Danach kamen noch vier weitere. Auch die, wie gesagt, wir werden mal beim Creepypasta-Wiki unten in den Shownotes, könnt ihr euch mal durchklicken. Könnt ihr euch auch noch durchlesen, natürlich, wenn ihr das möchtet. Der gute, wie gesagt, ist mittlerweile Autor. Und zwar veröffentlichte er am 14. Juni 2014 eine Kurzgeschichtensammlung namens The Horror Hub Collective. Und das ganze Stück gibt's als Download, als Kindle-Version von Amazon. Auf 105 Seiten hat er da Horror-Kurzgeschichten zusammengetragen. Also er hat quasi seine, seinen zufälligen kleinen Hype und seinen Erfolg dieser Creepypasta genutzt, um das Ganze einfach weiterzuspinnen, quasi beruflich zumindest, sieht es zumindest aus. Genau, und das Ganze gibt's, wie gesagt, als Horror-Kurzgeschichten-Sammlung, und die Beschreibung von dieser Sammlung ist The deepest psychological fears to the most terrifying monsters imaginable. Also ja, klingt fast ein bisschen Lovecraft-mäßig oder so. Also irgendwas Unbekannte und die Angst vor dem Unbekannten und Monstern. Kostet auch nur $2.79, also wer da mal reingucken will, wie gesagt, geht's auf Amazon.
Es gibt auch eine kleine Leseprobe.
Für 2,79 kann man sich das vielleicht mal reintun, wenn man da Interesse hat. Ist ja wirklich nicht die Welt. Zudem, er hat eine Facebook-Seite auch neben Twitter, und da machte er am 5. Mai 2017, das letztes Jahr, einen längeren, sehr langen Facebook-Eintrag, wo er so einiges ankündigte. Unter anderem eine weitere neue Kurzgeschichtensammlung oder beziehungsweise eine Creepypasta-Reihe so namens Senses. Diese sollte 5 Kurzgeschichten enthalten, die sich um die Sinne dreht.
Genau, jeder Sinn
bekommt eine eigene Geschichte, so war es geplant. Und die ganzen Geschichten sollten dann zusammen verknüpft sein in einem großen Ganzen. So schrieb er es zumindest. Und die erste Geschichte davon, The Grey Man, erschien auch am selben Tag wie dieser Post. Auch die werden wir euch verlinken, wenn ihr die gerne lesen möchtet. Die zweite Geschichte in diesem Band namens The Siren Song wurde am 11. Mai daraufhin angekündigt, aber nie veröffentlicht.
Ja, leider.
Tja, ist nichts mehr passiert. Und im gleichen Posting auch, ebenso wie dem mit den Senses, im gleichen am 5. Mai, kündigt er außerdem an, dass er zudem am Horror Hub Volume 2 schreibt. Also wie das erste war auf Amazon das. Und das war quasi ein Nachfolgeband. Und es sollte am 30. Oktober 2017 erscheinen. Und auch hier sollte es wieder um Horror-Kurzgeschichten gehen, die gesammelt werden. Und unter anderem sollte es ein Sequel, also ein Nachfolger zu The Expressionless, also hier zu unserem Thema heute, zu der Geschichte, einen Nachfolger enthalten sein. Und zudem sagte er dann auch, dass da in diesem Horror Hub Collective auch dann diese Senses-Reihe komplett enthalten sein soll. Also quasi seine Masterbox, wo alles drin ist von ihm.
Die Ultimate Collector's Edition
signiert mit Pappaufsteller und Figur.
Und kleine toten Katze.
So eine Plüschkatze, so eine ja. Das klingt ja alles ganz fantastisch. Leider ist dieses gute Stück aber nie erschienen.
Ja, was sehr schade ist, weil ich hätte gern das Sequel zu Expressionless.
Genau, also das hat mich wirklich auch interessiert, was er daraus gemacht hätte. Aber es ist nie erschienen, es gab auch keine Info, keinen Post, was damit jetzt Phase ist. Es gab kein Update mehr von ihm dazu.
Das Einzige, was halt kam, war dann diese Ankündigung am 11. Mai von den Sirens Song, der ganz, ganz, ganz bald, also dass die Geschichte ganz bald erscheint.
Coming soon.
Not gonna happen.
Not gonna happen, nee. Also kam nichts mehr bis heute, also sehr schade. Es gab aber wieder auch keine Updates dazu, die wir gefunden haben. Was immer ihm da dazwischen kam. Vielleicht war es doch nur quasi hobbymäßig. Vielleicht hat er einen richtigen Job noch, der ihm da
in
die Quere kam. Genau, denn er hat noch einen anderen Job. Ob das noch so aktueller ist, wissen wir auch nicht so hundertprozentig. Aber zumindest
laut Twitter könnte es noch stehen.
Ja, also laut den Infos sieht es so aus. Und zwar hat er ebenfalls in diesem Post am 5. Mal wieder, der war sehr lang, sehr viele Inhalte in diesem einen Posting, hat er angekündigt, dass er neben seinen ganzen unzähligen Geschichten, die nie veröffentlicht wurden, angekündigt, dass er nämlich nun ein Pro-Wrestling-Kommentator ist.
Cool.
Hallo. Ja, cool ist auch, ne?
Ja.
Was ein geiler Typ. Und zwar für die Sacrifice Pro Wrestling und The Wrestling League in den USA. Das ist ja das Land der Wrestling-Verrückten, ist ja noch viel, viel mehr als hier bei uns natürlich. Wrestling ist bei uns ja echt ziemlich Nische. In Amerika ist das ja immer noch das Big Thing seit Ewigkeiten. Und ja, das kündigt er an und ist er scheinbar, wie gesagt, laut unseren aktuellen Infos wohl auch noch.
Er hat dann auf der Facebook-Seite sehr, sehr viele Wrestling... Also er hat dann auch dazu geschrieben, muss man sagen, in dem Posting, dass dann halt neben den ganzen Creepypasta-Infos, die folgen sollten, halt sehr viele Wrestling-Videos folgen werden. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Also da kamen sehr viele Wrestling...
Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht wirklich sein Hauptjob geworden ist. Und er hatte für die Geschichten einfach vielleicht keine Zeit mehr. Das kann ich mir so erklären. Aber es ist halt schade, dass er dann ein Update gebracht hat, dass man nicht mehr sagt, so hey, so sieht's aus. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich viele Leute, die ihn da durch die Expressionless Pasta kennen, dass sie natürlich da schon warten auf seine.
Aber man weiß es aber natürlich nicht. Man muss ja sagen, Creepypasta ist ja doch noch sehr nischig und ich glaube, das ist so wie bei.
Ja, aber wir reden ja hier schon von was an. Wir reden ja nicht mehr von irgendwelchen Internet-Texten, die einfach für Lauf öffentlich werden. Wir reden ja hier von wirklich Geld. Also wir reden
ja
hier von.
Ja, das stimmt.
Von verkauften Geschichten.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er dann vielleicht war jetzt die Resonanz nicht so mega genau
gewünscht hat.
Und vielleicht hat er dann deswegen gedacht, ach, dann kommentiere ich halt die Wrestler. Man weiß es nicht, aber ich könnte mir halt auch vorstellen,
vielleicht hat er auch so ein Signature-Move, wenn er reinkommt, so als Kommentator, schmeißt erstmal eine Katze auf den Boden. ja, jedenfalls, das scheint sein Beruf zu sein, also ein aktuelles, oder was immer es ist, sein Hobby wird es nicht sein, dafür ist es zu professionell, aber ja, das macht er jedenfalls. Das ist momentan der Stand, keine Geschichten mehr, dafür Wrestling. Und ja, noch als kleiner Fun-Fact oder als kleiner Fact am Rande noch zu guter Letzt über diese Pasta, wie gesagt, am 7.5.2012 wurde sie original veröffentlicht auf Englisch im Creepypasta-Wiki und am 16.5.2014, also 2 Jahre später, tauchte sie zum ersten Mal im deutschen Creepypasta-Wiki in einer deutschen Variante auf, vom User The Toms übersetzt. Die deutsche ist nicht ganz so gut geschrieben, hatten wir schon auch mal öfter das Thema, die Deutschen sind teilweise relativ flapsig geschrieben, weil da einfach Leute dran sind, die jetzt nicht die besten Writing-Skills haben, das merkt man leider, daher auch hier die Originale zu bevorzugen, aber zum Verständnis, wenn ihr jetzt nicht so gut in Englisch seid, dann könnt ihr euch auf dem Deutschen die eingedeutschte reinziehen und die verlinken wir natürlich auch wieder unten, aber ihr habt sie ja quasi auch hier im Podcast am Anfang schon gehört auf Deutsch.
Genau.
So viel zu den Infos um die Pasta und den Erschaffer, Hüvisier beziehungsweise TJ Lee.
Genau. Falls wir mitbekommen sollten, dass der Gute vielleicht doch nochmal ein Update bringt, weil ich würde es persönlich wirklich schade finden, wenn er so diese Buch.
Wir können ja mal anschreiben.
Ja, man könnte ihn ja mal fragen. Ich glaube, der würde da bestimmt drauf antworten. Weil es würde mich tatsächlich interessieren, warum er das vielleicht aufgegeben hat oder ob da noch eventuell was kommt. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine ziemliche Schreibblockade.
Wir finden es heraus.
Denke ich doch. Ja. Auf jeden Fall wäre es interessant zu wissen, wie es da weitergeht. Besonders wegen den der Expressionless Sequel. Das würde mich mal sehr interessieren.
Wenn wir was erfahren, dann werden wir es entweder posten, auf jeden Fall auf Social Media natürlich, oder vielleicht sogar einen Nachfolge-Cast hier machen, einen kleinen Nachtrag oder so. Schauen wir mal.
Ja, wie bei allen anderen Creepypastas und Urban Legends gibt es natürlich auch auf YouTube wieder wundervolle Kurzfilme zu der guten, emotionslosen Lady zu finden. Man muss dazu sagen, es gibt im Vergleich zu anderen Creepypasta wie den Slenderman oder den Smiling Man relativ wenige Kurzgeschichten und vor allen Dingen nicht gerade viele gute. Aber zwei habe ich mal rausgesucht und die werde ich euch kurz mal vorstellen. Und natürlich werden wir sie unten verlinken, da könnt ihr auch selbst mal reinschauen. Der erste Kurzfilm nennt sich überraschenderweise The Expressionless.
Nein.
Halloween Urban Legends. Die wurde am 27. Oktober 2013 veröffentlicht und hat derzeit ungefähr 830.000 Views. Der Kanal, der ihn veröffentlicht hat, nennt sich Totally Sketch und hat derzeit 1,2 Millionen Subscriber. Ja, der Kurzfilm erzählt diese Creepypasta eigentlich ziemlich gut 1:1 nach. Es gibt auch die Stelle mit dem kleinen Kätzchen.
Hm.
Die ist Tatsache, also ist wirklich ein ganz kleines Stückchen Fleisch mit Fell. Und was ich finde, was dieser Kurzfilm wirklich gut rüberbringt, ist diese, was ja in der Creepypasta nicht so wirklich rüberkommt, ist einfach diese Todesangst, die diese ganzen Krankenhausmitarbeiter einfach vor dieser Frau haben. Also das spielt so ein bisschen aus der Sicht von einem Doktor, kann man sagen, ab der Hälfte, der halt zu dieser Dame gerufen wird. Er hat halt einige Gespräche mit den Krankenpflegerinnen und die sind halt schon völlig verängstigt und kaum einer traut sich, diese Frau anzugucken. Und ja, und man muss sagen, die Dame, die Emotionslose spielt, macht das wirklich, wirklich, wirklich gut. Also die hat wirklich überhaupt keine Regung im Gesicht und auch wenn sie dann festgeschnallt wird und dann ein bisschen anfängt zu zappeln, verzieht sie keine Miene. Und das ist, finde ich persönlich, eine gute Leistung. Und ich finde, die ist auch gut gruselig eigentlich. Also ich würde die mir jetzt nicht, wenn André mal wieder im Schrank ist und ich alleine bin, anschauen.
Nee, die ist gut, die ist tatsächlich ganz gut gemacht. Also auch von der Qualität und von der Produktion her recht hochwertig. Also merkt man, da waren auf jeden Fall doch erfahrene Kurzfilmer wahrscheinlich dran. Das sieht jetzt nicht nach irgendeinem Amateur-Erstlingswerk aus. Die ist schon ganz gut gemacht, ja.
Genau. Die zweite, die ich vorstellen möchte, nennt sich auch The Expressionless. Überraschung.
Sind die kreativ.
Ja, die ist noch gar nicht so, also noch gar nicht so hoho alt. Die wurde nämlich am 10. Februar 2015 veröffentlicht und hat derzeit nur 4000 Aufrufe leider. Und der Kanal nennt sich Prostigia Productions und hat nur 44 Subscriber im Moment. Das ist ein etwas längerer Kurzfilm, sage ich mal. Der geht nämlich ganze 36 Minuten und ist wie eine Dokumentation aufgezogen, was mal eine coole andere Herangehensweise einfach ist. Und zwar geht es in diesem kleinen Film um ein Kamerateam, ein Filmteam, das die Krankenschwester Cynthia Woods interviewen möchte. Diese Cynthia ist eine sozusagen Überlebende, die dieses Massaker rund um die Expressionless überlebt hat. Genau, die haben dann dieser Dame einfach mal einen Charakter gegeben, einen Namen und genau. Man sieht dann in diesem Kurzfilm mehrere Ausschnitte, wie die Gute interviewt wird und man spielt auch nochmal diese Creepypasta nach, ähnlich wie im ersten Kurzfilm, dass man einfach nochmal zeigt, wie das passiert ist. Was dabei wirklich ein sehr liebevolles Detail ist, wie ich finde, ist, dass man dieses Bild, von dem wir geredet haben, was so diese Creepypasta immer, also was man immer im Zusammenhang mit dieser Creepypasta findet, dieses Bild haben sie sozusagen auch nachgespielt. So ganz nebenbei sieht man das mal in einer Kameraansicht, was ich ein ziemlich schönes, ein schönes Detail finde. Man muss noch dazu sagen, sie haben da noch eine kleine Vorgeschichte vor dem Krankenhaus dazu gespielt, wie die Dame, die Expressionless, eine Familie angreift und dann statt einer Katze sich ein Baby fängt.
Ein Baby hascht.
Ja. ist auch gemein, darüber zu lachen, ja. Aber man sieht, das ist eine ziemlich schlecht gemachte Babypuppe. Und man muss sagen, die ist ein bisschen over the top dargestellt, ein bisschen die Geschichte, aber auch sehr, sehr gut. Aber ich finde, dass die Schauspielerin in der Dokumentation nicht an die aus der ersten Kurzgeschichte rankommt, aus dem ersten Kurzfilm rankommt, den wir vorgestellt haben. Sie macht es gut, aber nicht so gut wie in der ersten. Genau, aber
ja,
die
ist auch nicht, also die ganze Doku, der ganze Film ist nicht so extrem hochwertig gemacht als wie die erste, wie gesagt. Die bewegt sich auch eher auf so einem Amateur-Level, was aber durch diesen Dokumentarstil nicht so auffällt, weil es irgendwie wie so ein bisschen Home-Video-mäßig wirkt, weil es gibt ja auch so richtige so Interview-Szenen, wie man es aus Dokumentationen kennt. Und die haben halt dann so eine Home-Video-Qualität, was irgendwie dazu passt. Also es ist nicht so dramatisch, dass sie jetzt nicht so Hochglanz ist. Ja, die Idee finde ich auch super, ist mal was anderes. Und ich finde halt auch, also dass die erst 4000 Views hat, war ich doch recht überrascht. Wie gesagt, wäre es jetzt wahrscheinlich eine vom Slenderman, hat dieses 18-fache. Deswegen, klickt gern rein, schaut euch mal an. Die verdienen auf jeden Fall ein paar Klicks, auch wenn es...
Würde ich auch
sagen. Ich glaube, den Channel ist wahrscheinlich eh nicht mehr aktiv befeuert mit 44 Subscribern. War wahrscheinlich mal ein ambitionierter Start. Aber ja, guckt es euch an. Die fand ich echt einfach sympathisch gemacht und die Idee verdient auf jeden Fall mal eine halbe Stunde Zeit, kann man da mal investieren, kann man gut gucken.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und sonst gibt es, wie schon gesagt, auch noch ganz viele andere Kurzfilme. Es gibt einen Stummfilm zur Creepypasta. Der kein Stummfilm ist, leider. Ja, also wir dachten so, oh cool, Stummfilm ist ja auch mal gut, aber leider wird da die Creepypasta im Hintergrund sozusagen vorgelesen und dann nachgespielt, aber das ist jetzt nicht so sehenswert.
Nee, es ist halt wirklich totaler Quatsch, das Stummfilm zu nennen, dann quatscht die ganze Zeit jemand drüber. Das ist halt, also ja, die Charaktere im Film reden nicht und es ist schwarz-weiß, okay. Aber ne, der klassische Stummfilm hat ja Texttafeln und so weiter und wirklich keine Sprache und hier labert halt jemand im Off einfach
drüber. Ich stelle mir gerade die eine Texttafel, oh, it's a kitten oder sowas.
Dann schmeißt sie so dick und doof-mäßig so hin. So.
Ja. Lass uns das machen.
Genau, also ihr könnt jetzt spenden, wir drehen einen lustigen, dick und doof mäßig Kurzfilm im Stummfilm-Stil.
Ja, wir können ja mal alle unsere Katzen schnappen und gucken, ob wir die mal...
Ob wir kurz in den Mund packen können.
Ob die mal kurz zwecken.
Danach haben wir keine Zunge mehr.
Aber ja, wahrscheinlich nicht,
Totally worth it.
Ja, aber das waren eigentlich schon alle Infos, die wir so zu dieser Creepypasta rausgefunden haben.
Ja, es ist nicht viel, aber es ist sehr interessant. Also gerade diese ganze Background-Geschichte mit der Puppe und so weiter, das war relativ spannend, das alles mal rauszufinden. Also da kommt man ja so nicht drauf. Deswegen, kleine Geschichte, aber wie große Nachwirkung, sag ich mal.
Ja. Was, also die ist ja nun, was glaubst du denn, was so der Anreiz ist, warum die so beliebt ist, warum die sich so eine Beliebtheit erfreut?
Naja, also einerseits, wir haben am Anfang schon ja gesagt, das ist halt, das glaube ich, eines ist das Krankenhaus-Setting. Das spielt, glaube ich, schon mit rein. Also, wie gesagt, man kennt das ja im Krankenhaus, wenn man, also, jeder war ja schon mal im Krankenhaus. Also, zumindest ziemlich jeder. Ob jetzt als Patient oder als Angehöriger oder so. Man kennt Krankenhäuser doch von innen in der Regel und man weiß ja, wie es, man kann sich das auch reinversetzen, so. Stell mal vor, du allein nur ein Patient wärst in deinem Wartebereich wartest, dann kannst du dir vorstellen, da kommt auf einmal so irgendeine, super creepy aussehende Frau rein, blutbeschmiert, zieht sich ein Kerzchen aus der Wange und fällt dann um. Boah, das ist schon eine sehr, sehr gruselige Vorstellung. Und dann natürlich auch gerade in deinem Witzfall, stell dir mal vor, du bist Krankenschwester und und wirst halt in den Raum gerufen, da liegt da irgend so eine total abgefragte Alte, die aussieht wie eine Schaufensterpuppe, guckt dich die ganze Zeit an. So.
Das sehe ich jede Nacht, wenn ich die Zimmer öffne. Okay, das war gemein, Entschuldigung.
Okay. Schwester Franziska, sie werden auf Zimmer 3 gebraucht. Die Emotionslose klingelt wieder. Ja,
nein, okay, das war gemeint. Bitte sende das nicht meinen Arbeitgeber zu.
Nein, wir machen ja nur Späßchen. Nein, aber ich glaube, also einmal dieses Setting allgemein, das kann man irgendwie nachempfinden. Jeder, der irgendwie schon mal was im Krankenhaus tun hatte, kann das sich zumindest ins Setting versetzen oder das irgendwie so nach im Kopf nachahmen so oder nachempfinden. Dann die Beschreibungen sind ziemlich gut. Also man kann sich, also auch durch dieses Bild, was es da wieder gibt, man kann sich sehr gut bildlich vorstellen, wie die wirkt, wie die aussehen kann. Das ist, ich glaube, das ist schon, allein dieses Bild reicht ja, wie gesagt, schon, um so einen kleinen Creep-Faktor auszulösen. Dann auch wieder diese widernatürlichen Beschreibungen, dass sie halt irgendwie menschlich aussieht, irgendwie aber auch nicht.
Das ist auch wieder so ein bisschen Lovecraft-mäßig, so dieses, also dieses nicht greifbare, nicht so wirklich.
Ja, so ein bisschen, ja.
Also dieses, nur so ein bisschen,
ja,
bisschen,
nee, bisschen. Ja, im Sinne halt so ein bisschen, dieses halt dieses Abstrakte. Und dass sie halt dann, wie gesagt, dass sie halt keine richtigen Zähne hat, so. Also wie sich das so langsam Stück für Stück zusammensetzt, so erst. Einfach ist sie nur eine Frau, dann sieht sie strange aus, dann guckt sie komisch und nachher hat sie dann irgendwelche spitzen Pfeiler als Mund.
Ich muss mir nur in deine Mutterwitz verkneifen.
Hey, deine Mutter ist die Expressionist, ja.
man merkt, wir sind heute wieder sehr erwachsen.
Ja, wir sind heute sehr, sehr albern drauf. Man möge es uns verzeihen, aber wir sprechen ja die ganze Zeit über total widerliche und ernste und gruselige Themen, da kann man ein bisschen Spaß machen.
Sonst genau, wir wollen nur, dass ihr heute noch schlafen könnt.
Genau, das ist ja immer unsere Intention. Wir wollen ja euch nicht hier komplett in Panik im Schrank lauernd, kauernd, zurücklassen. also dieser Aufbau und die Beschreibung, wie diese Figur sich immer weiter zusammensetzt und wie man immer mehr über sie erfährt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Man kann sie sich halt sehr gut bildlich vorstellen so und wie gruselig und wieder natürlich sie aussehen muss. Und letzten Endes bietet die Geschichte ja, das hatten wir bisher eigentlich, glaube ich, auch noch so gar nicht richtig. Sie ist ja auch noch dazu noch sehr, sehr gory irgendwie. Sie wird am Ende richtig blutig, wie auch beschrieben wird, wie dann ja, Arzt der Kehlkopf rausgerissen wird und so. Also es kommt ja auch dann noch die nächste Stufe dazu, dass es auch noch sehr gewalttätig wird.
Und trotzdem ist die ja sehr kurz. Muss
genau.
Man sagen. Das ist halt ganz
und sie
cool
kommt, eigentlich. Ja, sie kommt ja schnell auf den Punkt. Es ist auch kein großes Drumherum-Geschwafel. Sie kommt halt ins Krankenhaus, kommt ins Zimmer, es ist alles schlimm und zack. Also es geht ja sehr schnell. Deswegen, es zeigt auch, dass so eine Geschichte keinen ewigen Aufbau braucht, um trotzdem irgendwie zu wirken.
Ja, ich finde sogar solche richtig kurzen, knackigen Geschichten besser, als wenn man so ewig weit ausholt. Wenn ich zum Beispiel Creepypastas damals noch, also wo ich noch ein bisschen jünger war, gelesen habe, da habe ich solche übertrieben, ewig langen gehasst einfach. Weil ich immer dachte, ja, nein, aber ich mir dachte
das so. War dann so, direkt mal den Kurzfilm suchen.
Ja, genau. Erstmal auf YouTube gucken. Nein, aber das sind so.
Ja, nicht verstehbar.
Ich meine, was anderes wirkt, zum Beispiel ein Smiling Man hätte jetzt nicht gewirkt, hätte man so erzählt, ich lief die Straße lang, da kam der Mann, oh, er lachte, er lief mir hinterher, tschüss, dann war ich weg.
Stimmt, absolut, wobei die ja auch nicht super lang ist, aber es stimmt, sie ist schon, die schmückt schon mehr aus, weil du diese Stimmung brauchst,
ja,
die sie einfängt, halt dieses ganze Setting. Hier ist es ja alles sehr begrenzt, also du brauchst im Grunde nur hier zwei Räumlichkeiten vorstellen, das ist das Foyer vom Krankenhaus, wenn sie reinkommt, und das Zimmer, und das reicht ja.
Ja, aber ich glaube, es gibt andere Autoren, die hätten es vermutlich ein bisschen länger gezogen und dann wäre es, glaube ich, wäre die Wirkung vorbei gewesen.
Ja, guck dir die Doku an. Stell dir mal vor, die Originalpasta hätte noch beschrieben, wie sie überhaupt dazu kommt, dass sie überhaupt, also wie sie den Weg zum Krankenhaus noch beschreiben und so weiter. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Weil es ist ja genau dieses Ding. Keiner weiß, wo sie herkommt. Wenn du das erklärst, also wo kommt sie gerade her, das weißt du nicht. Wo kommt dieses Kätzchen her? Hast du es auf der Straße gefunden? Weiß ich nicht. Man weiß es halt nicht. Und dieses Unbekannte, du weißt nicht, wo sie herkommt und du weißt am Ende nicht, wo sie hingeht. Sie verschwindet halt einfach und das war's. Also dieses, du hast ja wirklich nur dieses Stück. Sie ist im Krankenhaus, ja, da passiert alles und das war's. Du weißt nicht, wo sie herkommt, du weißt nicht, wo sie hingeht. Plus natürlich dann dieser Flüstersatz von wegen, den finde ich übrigens ein bisschen cheesy.
Ja, das haben viele auch geschrieben, wenn du dir so die Kommentare so anschaust. Ja, da schreiben auch viele so, sobald so irgendwas kommt mit I am God, dass man das dann nicht mehr ernst Hölle nehmen kann. Wer zur Hölle
bist du? Ich bin Gott, ja. Ist ein bisschen cheesy, aber ja, in dem Kontext funktioniert es irgendwie ganz gut. Sie hätte eigentlich auch gar nichts sagen müssen, es wäre genauso irgendwie.
Ja, hätte sie sich einfach über ihn gebeugt, bis er tot ist, und dann wäre sie gegangen. Wäre auch gruselig gewesen.
Aber ja, er lebt ja sogar noch, als sie dann weggeht. Er sieht ja noch, wie sie die Wachleute dann auch noch abmetzelt.
Ach, stimmt. Was man auch in den Kurzfilmen übrigens sieht. Ja.
Also, ja, ich glaube, es sind diese verschiedenen Faktoren. Also, es ist kurz, es ist knackig, du kannst dir gut vorstellen, es ist sehr bildlich, es ist sehr grafisch. Also, du kannst sie dir sehr, sehr gut zusammensetzen im Kopf.
Ja.
Also ganz mal ohne den Film jetzt mal so gesehen. Rein vom Text her kannst du es dir sehr gut bildlich vorstellen, wie es abläuft.
Das stimmt.
Ich glaube, das macht so diesen großen, also so mit den Reiz aus.
Und was ich immer gut finde bei solchen Creepypastas, das ist so meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt ja auch wirklich nur diese eine Geschichte dazu. Mhm. Wenn du zum Beispiel bei einem Slenderman oder bei Jeff the Killer oder wie sie alle heißen, hast du ja 500 Milliarden verschiedene
Abwandlungen. Die weitergesponnen wurden, ja.
Genau, oder halt auch bei Pokémon gibt's auch, oder halt bei so Gaming-Sachen mit Ben oder Ben Drowned gibt's ja auch tausend andere Ableger von.
Übrigens, wir müssen langsam Ben Drowned machen, weil
wir reden jede immer Folge darüber. Ja.
Alle draußen, was ist das denn jetzt? Wahrscheinlich hat die Hälfte eh schon gelesen. Nachher will es keiner mehr hören. Nee, aber ja, bin ich bei dir. Also es ist, also ich habe auch jetzt noch von der Expressionist keine großen Abwandlungen irgendwie gelesen. Nein, gar nicht.
Deswegen würde mich das Sequel so interessieren, was er da so alles.
Ja, du musst ja auch nicht viel abwandeln. Es gibt ja auch nicht viel Spielraum. Das ist es ja. Du kannst entweder halt davor was dazu dichten oder danach, aber es ist beides dämlich, weil das macht's ja aus, dass es nichts gibt. Deshalb dachte ich ja gerade.
Ja.
Deswegen macht's hier gar nicht den Reiz aus, was groß auszuschmücken oder zu ändern, weil sie ist.
Das hasse ich auch bei Horrorfilmen. Ich hasse es in Horrorfilmen, wenn da immer unbedingt eine Erklärung gesucht wird. So in diesen japanischen Horrorfilmen zum Beispiel. Die sind so abgefuckt gruselig oft und dann kommt irgendeine total bekloppte Erklärung, wo man sich denkt, okay, hätte man auch weglassen können. Es gibt ja einen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gibt ja einen japanischen Horrorfilm über verfluchte Schuhe. Oder über eine verfluchte Perücke. Und da muss auch unbedingt erklärt werden, warum diese Schuhe oder diese Perücke verflucht sind.
Es kann nicht mal einfach so sein.
Genau. Ja. Mann, nicht aber ein Schuh kann einfach mal verflucht sein. Nein, aber ich mag sowas, wenn sowas einfach ohne Erklärung.
Ja, oder du hast, oder es halt dann, das ist dann so, das ist das filmische, quasi eine Creepypasta weiterschreiben, wenn dann irgendwann 10 Jahre später ein Sequel, Nachfolger kommen muss, der es dann erklärt oder so, oder ein Prequel oder so, ne? Das ist irgendein Film, der für sich steht und auf einmal kommt irgendwie auf die Idee, wir brauchen jetzt eine Vorgeschichte. Und denkst du, nein.
Deswegen habe ich einfach Angst vor diesem Slenderman-Film, weil ich vermute auch mal, dass sie da bestimmt irgendeine Erklärung reinballern wollen.
Das hatten wir ja im Podcast schon gesagt, genau, dass das alles zu sehr ausgeholt wird und dazu gedichtet. Ja.
Genau. Ja. Aber ich würde sagen, teilt uns gerne eure Meinung zu der guten Creepypasta, wie ihr sie fandet.
Gebt uns gerne Feedback, ob ihr die schon kanntet oder ja, ob nicht. Ob ihr sie gruselig findet, ob ihr sie nicht gruselig findet.
Genau, schaut euch gerne mal die Kurzfilme an und sagt uns, wie ihr die fandet, welchen ihr vielleicht besser fandet. Und ja, dann würde ich sagen, mal gucken wir, was wir das nächste Mal machen.
Vielleicht ja Ben Drown.
Vielleicht ja Ben Drown.
Vielleicht, ich könnte auch ein Running Gag werden, du sagst 100 Folgen lang, also dieses Ben Drown ist fantastisch.
Ja, Ben Drown, das sagt jede Nacht, gucke ich mir die Videos dazu an.
Alles so.
Aber ich glaube, die kennen die bestimmt, oder? Nein? Okay. Nein, irgendwann werden wir sie machen, wobei man sagen muss, ich glaube, dieser Podcast wird 4 Stunden dauern oder so,
das haben wir ja ebenfalls schon gesagt.
Ja.
Dass wir es wahrscheinlich aufteilen müssen.
Vermutlich. Jetzt haben wir auch von zu reden. Okay, Entschuldigung.
Nee, genau, also gibt's gerne Feedback wie immer, entweder per Mail feedback@endemitschrecken.de oder eben natürlich per Twitter und Facebook, wo ihr noch viel zu wenig mit uns redet. Und wir posten auch zu wenig, das stimmt, aber ihr redet viel zu wenig mit uns. Nein, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr Shrek-Facts und so posten, das kriegt ihr bald wieder, wir sind ein bisschen studrig geworden, war es wieder sehr viel los, aber wir bitten wie immer um Entschuldigung, wenn es bei uns zu Nichtmeldungen kommt, wir sind einfach so unfassbar beschäftigt. Klingt total wichtig jetzt. Und so.
Wir sind so busy. Eigentlich sind wir einfach super faul.
Nein.
Wir haben letztes Wochenende 10 Stunden beide jeder an seiner Playse gehockt und Assassin's Creed gespielt.
Das machen wir, anstatt euch mit Content zu versorgen.
Wir sind
schuldig.
Ja.
Nein, aber wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wie immer. Und
genau, wenn ihr was habt, was wir unbedingt mal behandeln sollen, natürlich auch
schreiben. Wenn ihr Wünsche habt, wie immer, her damit.
Genau. Besonders würde mich persönlich mal wieder sowas wie Dear David oder Blue Whale Challenge, irgendwas Reales, sehr interessieren.
Wenn ihr da mal was findet, wir kriegen ja auch nicht immer alles mit, auch wenn wir jeden Tag im Internet hängen, aber irgendwie manches verpasst man ja doch. Also falls ihr irgend sowas findet, irgendwie und denke gleich, wow, das wäre was für Animal Schrecken. Haut's uns rüber.
Es gibt ja zum Beispiel gerade aktuell so viele gruselige Stories hier über Alexa, über die ganzen...
Ja, Alexa lacht.
Ja, genau.
Ob es da nicht schon eine Creepypasta dazu gibt? Sonst müssen wir
ja, gibt's schon, ja, natürlich. Ja, aber falls ihr irgend ja, sowas auch mitbekommen
habt... Wir könnten auch einen Podcast über Milch ist Gift machen.
Gift ist Gift, alles ist Gift. Ja. Kätzchen sind
Creepypasta Gift. Creepypasta ist Gift.
Ja.
Nee, also ja. Ja, wenn ihr Wünsche habt, schreibt ihr uns feedback@animeschrecken.de oder per Twitter. Dann gehen wir gerne auf ein, ansonsten machen wir einfach weiter, worauf wir Bock haben.
Genau.
Das scheint euch auch nicht zu stören, sonst würdet ihr nicht zuhören.
Genau.
Und ja, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen und es war nicht zu gruselig für euch. Und ja, wie immer gilt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.